Wer redet, ist nicht tot.
Abgesehen davon, dass Beschneidung ein gefundenes Fressen für Moslem-Hasser und Juden-Hasser ist, wie wir vor ein paar Monaten oder ist wahrscheinlich sogar schon wieder Jahre her gemerkt haben, ist das Thema Beschneidung aber auch recht interessant, sagt zumindest Andreas, der mich aufgefordert hat, doch mal mit ihm über Beschneidung zu reden. Und das mache ich jetzt. Hallo Andreas.
Hallo Holger.
Was ist am Thema Beschneidung so interessant? Also wir hatten ja dann dieses Gerichtsurteil, das gesagt hat, nein, Kinder beschneiden ist Körperverletzung. Und dann gab es halt so eine Religionsdiskussion und dann kommen ja irgendwie die ganzen... Ja, wie ich schon sagte, Judenhasser aus der Ecke und versuchen dann halt mal nicht antisemitisch zu argumentieren. Aber darum geht's dir, glaube ich, nicht, wenn du über Beschneidung redest, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also mir geht's vor allem um die medizinischen Aspekte und auch die Auswirkungen, die eine Beschneidung überhaupt hat. Also ich habe in letzter Zeit viel mit Leuten darüber geredet, weil ich selbst als Kind betroffen bin und während der Beschneidungsdebatte mich eben wieder mit dem Thema beschäftigen musste und habe ich gemerkt, dass viele Leute gar nicht so genau wissen, was überhaupt bei einer Beschneidung passiert und ja, welche Auswirkungen das denn überhaupt hat.
Nö, ich auch nicht. Also alles, was ich weiß, ist, da wird irgendwas an der Vorhaut irgendwas durchtrennt oder weggeschnitten und dadurch liegt eigentlich permanent die Eichel frei. Und das führt halt dazu, dass man länger vögeln kann. Das ist tatsächlich das, was in meinem Kopf wohnt. Mehr weiß ich darüber nicht.
Ja, das
ist
auch
hygienischer, heißt es, genau.
Ah, genau. Ja, und es hat auch angeblich viele gesundheitliche Vorteile und das sind so die Geschichten, die immer darüber erzählt werden.
Klär mich auf.
Ja, die Beschneidung. Was wird gemacht? Es gibt da unterschiedliche Stile, kann man sagen. Ach. Es gibt einmal die vollständige Beschneidung oder die radikale Beschneidung, da wird wirklich die komplette Vorhaut unterhalb der Eichel abgeschnitten.
Unterhalb der Eichel, das heißt einmal ordentlich langgezogen, schnipp ab und dann flitscht das zurück sozusagen.
Ja, also da gibt's auch die medizinische noch dieses, Beschneidung, die funktioniert noch ein bisschen.
Da gibt es auch dieses anders. Bändchen irgendwie, was passiert
genau,
denn damit?
Das Frenulum, das Vorhautbändchen, das verbindet die Eichel mit der Vorhaut und bei der Beschneidung wird das teilweise mit entfernt, teilweise noch dran gelassen. Das Frenulum ist halt wirklich eine wichtige erogene Zone, deswegen ist es auch an der Stelle problematisch, das dann einfach wegzuschneiden. Wobei es nicht nur das Frenulum ist, sondern auch wirklich die ganze Vorhaut, die wirklich mit Nervenzellen überzogen ist und einen großen Beitrag zur Sexualität leistet.
Das heißt, ich würde länger vögeln können, weil ich nichts mehr spüre?
Genau, das heißt, du kannst nicht länger, sondern du musst länger und du kannst nicht viel dagegen tun.
Das heißt so was sich ja wahrscheinlich irgendwann jeder Junge wünscht, der sich ein Porno angeguckt hat, ich will auch mal so lange können, das ist überhaupt kein Vorteil für dich.
Nein, für mich nicht. Also man merkt schon, dass die Eichel mit der Zeit desensibilisiert wird und dass es auch immer schlimmer wird. Also die ersten wirklichen Probleme hatte ich ungefähr mit 25, 26 und seitdem wurde es dann auch nicht gerade besser.
Wie alt bist du jetzt?
Ich bin jetzt 30.
Warum bist du beschnitten worden?
Das war eigentlich ein unglücklicher Zufall. Ich hatte als Kind mit ungefähr 8 Jahren eine Entzündung an der Vorhaut gehabt und meine Eltern sind mit mir zum Urologen gefahren. Der hat sich das Ganze angeguckt. Meine Eltern, meine Schwester haben daneben gestanden, haben sich das angeguckt. Der Urologe hat dann versucht, meine Vorhaut vor und zurückzuschieben. Was anscheinend auch geklappt hat, aber trotzdem hat er, warum auch immer, gesagt, ja, wir schneiden einfach die Vorhaut ab und dann ist das Problem auch gelöst.
Ja, na war es ja dann auch, ne?
Ja, eine Entzündung hatte ich seitdem nicht mehr gehabt. Ja. War natürlich, er hat halt eben nicht das gemacht, was ein Arzt normalerweise macht, und zwar die Krankheit heilen oder die Entzündung beseitigen, sondern er hat das gemacht, was eigentlich am schlimmsten ist, und zwar hat das Körperteil einfach weggeschnitten. Meinen Eltern hat er nur erzählt, ja, das ist ja nur ein kleiner Schnitt und dann sind die Probleme weg. Und meine Eltern wussten auch nicht ganz genau, was denn eine Beschneidung überhaupt ist. Sie haben ihm soweit vertraut und haben dann zugestimmt.
Stopp mal gerade. Trink bitte mal einen Schluck, du schmatzt. Also und zwar ein kleiner Schluck reicht.
Okay.
Einfach nur so ein Schlückchen, ist wahrscheinlich auch Nervosität. Kannst du zwischendurch immer mal so ein kleines Stückchen nippen. Genau, und dann hört das Schmatzen auf. Ich stelle jetzt eine Frage, dass wir wieder reinkommen.
Ja.
Wusste der Arzt denn damals, was er tut? Oder sind die Erkenntnisse darüber, dass es möglicherweise eine schlechte Idee ist, Leute zu beschneiden, sind die neu?
Also neu sind die nicht. Ich weiß nicht, was der Arzt wirklich, welche Erfahrungen er damit hatte. Da kann ich überhaupt nichts drüber sagen. Also da rätsel ich auch heute noch, ob er es nicht besser wusste oder wie es denn überhaupt mit der Ausbildung bei Ärzten aussieht. Da kann ich nur spekulieren.
Hast du ihn mal gefragt? Also ich gehe davon aus, dass du einen Leidensdruck empfindest, sonst würdest du nicht drüber reden wollen. Hast du ihn mal angesprochen?
Nein, ich habe ihn nie drauf angesprochen. Warum ich habe jetzt auch erst vor wenigen Monaten erst erfahren, welcher Arzt mich überhaupt beschnitten hatte. Ich habe auch erst vor knapp einem Jahr wieder mit meinen Eltern darüber gesprochen, über das Thema und ihnen gesagt, dass ich damit Probleme hatte und da kam ich erst an den Namen, aber ich weiß nicht, was soll ich ihm sagen? Ich kann ja nicht...
Nee, nur mal fragen, wusstest du eigentlich, was du damals getan hast, Freundchen? Und wenn er sagt, yo, kannst du mir immer noch eine drücken?
Nee, habe ich nicht gemacht. Also ich weiß auch nicht, ob das wirklich gut für mich wäre, ihm nochmal zu begegnen, weil es doch eine ziemliche psychische Belastung wäre.
Okay, du sagst, mit 25 hast du das erste Mal Probleme gekriegt oder hat die Belastung schon vorher angefangen und du hast es noch nicht hinreichend gemerkt?
Also die Belastung, die hat eigentlich direkt nach der Beschneidung angefangen. Mhm. Also ich kam aus dem Krankenhaus, es war auch alles in Ordnung. Der Arzt hat gesagt, es ist alles wunderbar gelaufen. Als wir dann zu Hause ankamen und die Betäubung nachgelassen hat, die man bekommt, haben die Schmerzen angefangen und ich konnte mir auch direkt das Ergebnis angucken, weil ich überhaupt keinen Verband hatte, sondern so eine Art Lendenschurz, den man einfach hochklappen konnte und sich das angucken. Und ich war erstmal total schockiert, was sie überhaupt mit mir gemacht haben. Er hat ja gesagt, es war nur ein kleiner Schnitt und mehr habe ich auch nicht erfahren. Und dann habe ich mir das angeguckt und blickte auf so eine rot leuchtende Eichel, die freigelegt war mit einer dunkelroten Naht darunter, wo noch die Fäden rausguckten. Und das Ganze war blau geschwollen. Es war erstmal total schockierend für mich, das zu sehen. Mhm. Ich habe mir gedacht, was haben die mit mir angestellt? Und das war auch der Moment, wo die Probleme richtig angefangen haben. Ich habe gedacht, die haben mich verstümmelt und die haben mir einen Teil vom Penis weggeschnitten und ich hatte das Gefühl, kein richtiger Junge mehr zu sein.
Mhm. Wie alt warst du?
Ich war 8 Jahre alt.
8 Jahre alt. Und da hast du solche Gedanken schon gehabt oder
also,
denkst du das jetzt darüber, was du möglicherweise gedacht hast?
Das Wort Verstümmelung kannte ich nicht zu dem Zeitpunkt, aber das war das Gefühl, würde ich jetzt so interpretieren, was ich damals hatte.
Und auch tatsächlich schon, auch mit 8 Jahren schon dieses, ich bin kein richtiger Junge mehr.
Ja, also das Gefühl hatte ich ziemlich stark gehabt.
Krass. Wie haben sie dich denn beschnitten? Du sagtest ja, es gibt mehrere Stile. Was haben sie mit dir gemacht?
Ja, also es gibt die vollständige Beschneidung und die Teilbeschneidung. Da wird dann knapp die Hälfte der Haut abgeschnitten. Bei mir war es eine radikale Beschneidung. Das heißt, die gesamte Vorhaut wurde entfernt. Und da gibt es dann auch wieder verschiedene Stile, an welcher Stelle man die Naht setzt und welche Teile der Schafthaut und der Vorhaut man jetzt genau abschneidet. Das Frenulum hat man glücklicherweise noch dran gelassen, aber die Vorhaut ist ja eben komplett die äußere und die innere Vorhautschicht, was die Eichel bedeckt, normalerweise, das ist komplett weg.
Verstehe, das Frenulum hängt jetzt also praktisch, nein, das hängt nicht locker darunter, sondern ich versuche gerade das nachzuvollziehen.
Es ist bildlich. Dann mit der Schafthaut vernäht worden.
Ah, so, es ist also nochmal vernäht worden, okay. Ja. Okay. Das heißt, letztendlich hast du Glück im Unglück gehabt. Weil du noch ein bisschen eine erogene Zone da sie dir gelassen haben.
Ja, also ohne Frenulum wäre es wohl noch ein bisschen schlimmer gewesen, aber ja, ist schon schlimm genug.
Was hast du dann gemacht? Also ich meine, du warst 8 Jahre alt, du hast gedacht, ich bin kein richtiger Junge mehr. Und jetzt? Also hast du dann irgendwie den ganzen Tag geflennt? Oder?
Nein, gar nicht mal.
Ich weiß gar nicht, was man macht, wenn man 8 Jahre alt ist und so auf solche Ideen kommt.
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich deswegen geweint habe. Ich war eher, in so einer nachdenklichen Verfassung würde ich es eher nennen. Also ich hab mich komplett isoliert von meiner Umwelt und war so in meiner eigenen Gedankenwelt drin, würde ich sagen. In der Schule habe ich dann es war schwierig gewesen, als ich in die Schule kam und meine Freunde wussten ja, dass ich längere Zeit weg war. Die haben mich gefragt, wo warst du denn, was hast du gemacht? Ich konnte einfach nicht drüber sprechen. Es war mir gar nicht möglich, überhaupt was dazu zu sagen.
Wie lange warst du weg?
Ich kann nur vermuten, dass es ein paar Tage, vielleicht eine Woche war.
Ja gut, es fühlt sich für Kinder natürlich dann auch irre lang an, ne? Der war eine ganze Woche nicht da. Genau. Ja. Das erste Schulschwimmen?
Oh, ja, das kam ein bisschen später.
Das ist
später.
Die Stunde der Wahrheit, oder?
Das war, würde ich sagen, so eine der schlimmsten Zeiten in meinem Leben. Das war schon ein bisschen später. Also als ich beschnitten wurde, war ich ja noch in der Grundschule gewesen. Mhm. Kam dann aufs Gymnasium. Eine reine Jungenschule, was dann, wo ich mich nicht sehr wohl gefühlt habe, wenn man der Ansicht ist, kein richtiger Junge zu sein und dann auf eine Jungenschule kommt. Da gab es dann Schwimmunterricht. Und ja, es war mir total peinlich. Ich wusste dort auch niemand, dass ich beschnitten war, und ich war auch der Ansicht, dass es keiner wissen durfte, weil keiner sehen, dass ich nicht dazugehöre, weil ich kein richtiger Junge bin, nach meiner damaligen Vorstellung. Ja, deswegen habe ich mich immer in die hinterste Ecke versteckt beim Umziehen und gewartet, bis die anderen fertig waren. So lange irgendwie die Zeit verbracht und in meiner Tasche rumgekramt und dann mich, als die Letzten rausgingen, noch schnell umgezogen, damit es auch bloß keiner sieht.
Wann hast du denn dann mal zum ersten Mal den Frieden damit gemacht? Weil das ist ja eigentlich zunächst mal gar kein Problem. Also, ne? Also, ob du beschnitten bist oder nicht, ist ja eigentlich jetzt so von außen betrachtet überhaupt kein Problem. Also, du bist ja deswegen nicht weniger Mann als ich.
Ja, klar, wenn man das jetzt so objektiv betrachtet, ja, ist klar. Man natürlich macht es keinen großen Unterschied in der Männlichkeit. So richtig umgehen konnte ich damit nie. Es gab Zeiten, da konnte ich das Problem ganz gut verdrängen. Aber es kam regelmäßig wieder hoch. Das reichte schon, wenn man einfach nur irgendwie was in dem Zusammenhang erwähnte, zum Beispiel, wenn es darum ging, die Hecken zu beschneiden oder so. Alleine schon das Wort beschneiden hat dafür gesorgt, dass ich mich wieder da rein gedacht habe. Das ist das, ja.
Du sagst,
ging nicht aus dem Kopf raus.
Wenn du sagst, das Problem verdrängen,
ja.
Was genau ist denn eigentlich das Problem?
Also das Problem, was ich damals erst hatte, waren einfach nur diese psychischen Folgen. Das Gefühl, kein richtiger Junge zu sein, nicht dazu zu gehören, minderwertig zu sein. Und eben die Probleme, die man sich im Endeffekt selbst damit macht, dass man sich von anderen distanziert. Selbstvertrauen hatte ich auch als Kind schon. Das war bei mir nicht sehr ausgeprägt und das, hat eben dafür gesorgt, dass ich nie so ein richtiges Selbstvertrauen aufbauen konnte.
Das fast zum Überlaufen gebracht. Ja. Und das hast du auch bis heute nicht geschafft. Also ich meine, immerhin redest du darüber, über dein größtes Problem. Und
das
ist ja schon mal was.
Ich habe 20 Jahre lang ungefähr nicht darüber geredet, aber mit der Beschneidungsdebatte, da ging das einfach so nicht weiter. Da musste ich mich einfach damit auseinandersetzen. Es gab kaum eine Möglichkeit, eben zu entkommen, weil es war ja täglich in den Nachrichten gewesen.
Wie lange ist das jetzt mittlerweile wieder her? Ich habe überhaupt kein Zeitgefühl, was das betrifft.
Die Beschneidungsdebatte an sich, das hat am 7. Mai 2012 angefangen. Da war das Gerichtsurteil. Und ja, 2 Jahre her. Da habe ich dann eher gegen Ende der Beschneidungsdebatte, als dann das Beschneidungsgesetz kam, da wurde mir erst richtig bewusst, dass ich irgendwie damit umgehen muss und einfach darüber reden muss und selbst an mir arbeiten muss, um was zu ändern.
Ja, weil ist ja Quatsch. Entschuldige bitte meine Pietätlosigkeit, aber ist ja wirklich Quatsch. Du hast halt einen Schwanz und da ist halt keine Vorhaut dran. Mein Gott, na und? Ist halt, okay, du musst länger als ich. Manchmal würde ich mir wünschen, ich könnte länger. Von daher, weißt du, selbst da ist das noch, ist das noch so ein bisschen eine gewisse Ambivalenz in deinem Problem drin. Ne? Wie bist du denn dann überhaupt mit Frauen umgegangen? Also ich meine, weil irgendwann fängt die Pubertät an.
Ja.
Ja, was ist passiert, als die Pubertät angefangen hat? Also als du dir deines Schwanzes nochmal auf eine ganz andere Weise gewahr geworden bist als vorher? Weil das Ding wird ja dann auf einmal echt wichtig.
Ja, gut, also so die ersten, angefangen hat das, sagen wir mal, natürlich mit Selbstbefriedigung. Mhm. Das, ich wusste, man muss, bei Selbstbefriedigung hat man zum Beispiel in der Bravo gelesen, die Vorhaut nach vorne und nach hinten schieben. Mhm. Ist ohne Vorhaut natürlich schwer, das heißt, man muss irgendwie andere Wege finden. Ich habe erst versucht, irgendwie die Schafthaut so nach vorne zu ziehen, dass es irgendwie geht, aber es war einfach nicht möglich. Dann versucht mit der Hand über die Eichel zu gehen, was jetzt nicht gerade angenehme Gefühle hinterlässt.
Ich wollte gerade sagen, das ist auch eher schmerzhaft, ne?
Ja, schmerzhaft auf Dauer. Ist es nicht, weil die Eichel ja schon so weit desensibilisiert ist, dass man da nicht viel spürt. Also erst spürt man nicht viel. Und je fester man dran reibt, desto eher führt das eben zu Schmerzen, aber nicht zu irgendwelchen angenehmen Gefühlen. Ich habe viele Sachen ausprobiert, dann mit Handtüchern versucht rumzuwickeln, dass es nicht so, dass es ein bisschen lockerer wird. Und dann kam ich auf die Idee, dass es ein Gleitmittel braucht. Mhm. Habe verschiedene Sachen ausprobiert, Shampoo zum Beispiel. Es hat dann dazu geführt, dass also nach ein paar Wochen, nach längerer Zeit führt das dann dazu, dass die Eichel ziemlich trocken wird. Mhm. Und ja, dass sich langsam Risse gebildet haben, teilweise auch Hautabschürfungen. Ja, und irgendwann kam ich dann drauf, dass man auch einfach Spucke verwenden kann. Trocknet zwar relativ schnell weg, ist aber so ganz gut möglich. Mhm. Man muss einfach lernen, an welchen Stellen man noch genug Empfindsamkeit hat, auf die man sich konzentrieren muss, damit es funktioniert. Ich meine, normalerweise, wenn man nicht beschnitten ist, wenn man einen vollständigen Penis hat, reibt man zwei erogene Zonen aneinander. Die Vorhaut, vor allem die innere Vorhaut, die eben sehr sensibel ist, mit der Eichel. Ja. Wenn man beschnitten ist, hat man einmal keine Vorhaut.
Und die Eichel ist komplett desensibilisiert.
Die Eichel ist desensibilisiert, genau. Und man reibt einfach mit der Hand dann über eine erogene Zone, was eben, ja.
Ungefähr so ist, als würdest du dir über die Nippel reiben, ja.
Ja, so könnte man das vielleicht vergleichen, ja.
Wie lange hat denn das eigentlich damals dann gedauert, bis das so weit abgeheilt war und auch die Eichel so desensibilisiert war, dass du nicht die ganze Zeit gedacht hast, weil wenn ich mir vorstelle, wenn ich mit zurückgezogener Vorhaut den ganzen Tag rumlaufen würde, ich würde gehen, als hätte ich mir in die Hose gemacht, wahrscheinlich.
Ja, also das Zeitgefühl, wie gesagt, habe ich kaum. Ich kann nur ungefähr schätzen und vermuten, wie lange es gedauert hat. Also diesen Verband oder diese Lendenschurz, genau, den ich da hatte, den hatte ich vielleicht ein paar Tage angehabt. Und alleine die Reibung von diesem Lendenschurz hat schon dafür gesorgt, dass man ständig so ein sehr unangenehmes Gefühl hat. Also die ersten Tage wirklich Schmerzen. Wenn das alles noch an der Naht reibt, an der Beschneidungsnaht und die Tage darauf dann eben, wenn das an der Eichel noch reibt, die ja total empfindlich ist noch. Ich konnte ein paar Tage lang keine Hosen anziehen und auch allein die Bettdecke, der Druck von der Bettdecke nachts hat schon dafür gesorgt, dass man ständig irgendwas gespürt hat und ein unangenehmes Gefühl hatte. Ich kann aber nicht sagen, wie lange es wirklich gedauert hat. Also nach ein paar Wochen hatte man sich einigermaßen dran gewöhnt, aber wann das Gefühl dann wirklich weg war, das kann ich nicht sagen. Also jetzt spüre ich da überhaupt nichts.
Also überhaupt gar nichts. Ich könnte dir an die Eichel fassen und du würdest das nicht spüren?
Nein, also keine Reibung an der Unterhose oder so. Mhm. Das davon merkt man überhaupt nichts.
Zurück zur Pubertät. Dann kamen die Mädchen.
Nein, die kamen nicht. Dann kamen die Jungs.
Dann kamen die Jungs, okay.
Genau.
Ah, okay.
Also das Pubertät war dann schon lange vorbei. Ich war ungefähr 18 gewesen, als ich meinen ersten Freund kennengelernt habe.
Du hattest bis dahin auch keinen Sex, keine Knutschereien und sonst was, sondern hast dich zurückgehalten?
Überhaupt nichts.
Und hast du dich zurückgehalten, weil du beschnitten warst?
Ja, weil ich beschnitten war, weil ich einfach kein Selbstvertrauen hatte, was auch wieder damit zu tun hat.
Ja, hatte ich auch nicht. Ich war auch sehr spät dran. Also das ist darum frage.
Ja, wie war das gewesen? Ich war immer der Meinung, immer noch, dass ich einfach kein richtiger Junge bin und dann ist es auch schwer, so ein gewisses Selbstvertrauen in der Richtung zu entwickeln, dass man dann einen anderen Jungen als Freund hat und ja, was soll der dann mit einem? Wenn man selbst nicht ein richtiger Junge ist, dann kann man doch seine Erwartungen gar nicht erfüllen. War so ein Gefühl, was ich damals hatte. Ja, gut, aber irgendwann habe ich dann mit 18 war das meinen ersten Freund kennengelernt. War eine ziemlich...
Erzähl weiter, entschuldige.
Ja, war eine ziemlich aufregende Zeit gewesen, weil ich noch überhaupt nicht wusste, wie er denn darauf reagieren würde. Und als er dann es zum ersten Mal herausgefunden hatte...
Das heißt, du hast auch gar nicht gesagt, so übrigens, ach Gott.
Ich habe es verdrängt, bis es zu spät war, sozusagen. Bis es zu den ersten sexuellen Kontakten kam. Er hat halt mit der Hand versucht, bei mir die nicht vorhandene Vorhaut irgendwie nach vor und zurück zu schieben und hat bei mir an der Schafthaut rumgezogen, bis er dann irgendwie gemerkt hat, dass da was nicht stimmt und gefragt hat, ja, ob ich denn beschnitten bin. Und ich war so nervös, dass ich da kaum reagieren konnte, weil es jetzt so die Stunde der Wahrheit war, dass er jetzt endlich rausfindet, was mit mir los ist. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin beschnitten.
Hast du überhaupt noch einen Steifen gehabt?
Ja.
Ach echt?
Das war noch möglich, ja.
Respekt.
Ja, danke.
Wenn ich daran denke, wie ich das erste Mal versucht habe, mit meiner Freundin damals zu schlafen, das,
Ja, Erektionsstörungen so in der Richtung gibt es zwar auch nach Beschneidung, bei mir glücklicherweise gar nicht.
Nee, aber ich hätte jetzt gedacht, also in dem Moment, wo du in so einer Situation bist, also ich weiß nur, ich erinnere mich an mein erstes Mal, beziehungsweise an den ersten Versuch, Geschlechtsverkehr richtig zu, den Beischlaf zu vollziehen.
Ja.
Ich war halt so nervös, das ging halt nix.
Ja.
So, und das hätte ich jetzt von dir eigentlich auch erwartet, Respekt.
Ich hatte total Herzklopfen und auch Nervosität, aber jetzt nicht wegen dem Sex an sich, sondern weil er rausfinden würde, dass ich beschnitten war und einfach nicht wusste, wie wird er jetzt darauf reagieren. Ich habe mir da schon die schlimmsten Sachen vorgestellt. Na gut, er hat es einfach so hingenommen und er hat weitergemacht, aber es wurde halt auch nicht gerade besser, weil er auch nicht wusste, wie er jetzt mit einem beschnittenen Penis umgehen muss. Das heißt, er hat auch weiterhin noch versucht, irgendwie an der Haut zu ziehen und mit der Hand über die Eichel zu gehen und so. Ja, es hat eine Weile gedauert, aber mit der Zeit konnte ich ihm dann beibringen, wie er damit umgehen musste.
Wie geht man mit einem beschnittenen Penis um?
Ja, man braucht eben Gleitmittel, zumindest ist es bei mir so. Also die Finger anfeuchten,
also mit Spucke. Wenn ich dir einen blase, das reicht aber, oder?
Jo.
Das reicht, okay.
Das reicht meistens.
Okay.
Und umgekehrt war es auch so, dass ich zum ersten Mal überhaupt einen intakten Penis sehen konnte. Ich habe mir immer überlegt, wie ist das denn? Ich meine, mit 8 Jahren, ich konnte mich gar nicht daran erinnern, wie das bei mir früher war, wie das denn funktioniert hat, wie das ausgesehen hat. Die Erinnerung war nur sehr schwach und ich konnte mir überhaupt nicht richtig vorstellen, wie denn so eine Vorhaut überhaupt funktioniert. Hat sich dann herausgestellt, dass meine Vorstellungen, die ich hatte, total absurd waren, weil es dann doch einfach ganz anders war. Ich meine, wenn man das so in der Bravo liest, dann steht da irgendwas von da gibt es dann eine Hautfalte, die über die Eichel ragt und irgendwie mit dem Frenulum an der Eichel verbunden ist und so.
Also glaub mir, selbst wenn man das hat, erkennt man es nicht, wenn man es in der Bravo, also zumindest ich damals. Ich habe auch gedacht, was, wie jetzt, hä? Wie soll ich jetzt, ach, ich mache einfach mal so. Oh, das fühlt sich gut an.
Also okay. Das war interessant, ja. Ja, und wenn man eben keine Vorhaut hat, dann kann man sich das noch viel, viel weniger vorstellen, wie das denn funktioniert. Und was man dann auch hört, dass es ja unhygienisch wäre, wenn man nicht beschnitten ist oder so. Da gibt es ja immer so die Geschichten, die man in der Jugend so hört. Ich habe mich erst gar nicht richtig rangetraut bei ihm, weil ich jetzt gedacht habe, wenn ich da jetzt irgendwie
an der Vorhaut
rummache, dann fängt es an zu stinken oder so.
Ach du Scheiße.
War natürlich nicht gewesen. Also ich war total erstaunt, dass es überhaupt kaum gerochen hat. Sehr positiv überrascht erstmal und war auch ein komplett neues Gefühl erstmal, so eine Vorhaut überhaupt in der Hand zu haben und zu gucken, wie funktioniert das überhaupt, wie ist das aufgebaut. Ja, das war zum einen erstmal ein spannendes Gefühl, spannende Erfahrung gewesen. Zum anderen aber auch eine ziemlich deprimierende Erfahrung, weil man dann wirklich den Unterschied gesehen hat zwischen einem intakten Penis und einem, bei dem die Vorhaut abgeschnitten wurde. Es ist nicht so, dass einfach nur ja, ein bisschen Haut weg ist, sondern dass sich auch die Eichel an sich verändert. Mhm. Zum Beispiel die Farbe ändert sich. Wenn die Eichel nicht regelmäßig geschützt ist von der Vorhaut, bildet sich eine Art Hornhaut.
Ich wollte gerade sagen, das ist so eine Hornhaut, ne?
Ja, genau. Also die Hautschicht, die wird um ein Vielfaches dicker, 3 oder 4 Mal. Und das sorgt halt dafür, dass die Farbe auch nicht mehr so durchkommt.
Klar.
Das ist dann eher so eine grau-braune Farbe anstatt so ein lila rosa Ton, den man da hat. Die Eichel wird ziemlich trocken, bildet so feine Falten, feine Risse teilweise. Also sie sieht so ein bisschen aus wie so eine wie ausgetrocknete Erde, wenn man sich das so vorstellt. Und es ist einfach nichts da, was man wie die Vorhaut vor- und zurückschieben könnte. Das war etwas, was mich auch ziemlich deprimiert hatte, weil ich hatte einfach so ein Gefühl von Neid, dass ich auch sowas haben will und einfach, dass mir das als Kind genommen wurde und ich sowas nie erleben kann und nie erfahren werde, wie es denn ist, überhaupt eine Vorhaut zu haben.
Hat das deinen Freund überhaupt interessiert? Abgesehen davon, dass er sich dachte, oh, okay, der ist beschnitten?
Nö, nicht viel.
Das heißt, die Angst, die du 10 Jahre lang gehabt hast, war schon mal unbegründet?
Also es gab schon Momente, da hat er gesagt, ich war nicht sein erster Freund gewesen und er hatte vorher einen anderen Freund gehabt und da hat er gesagt, was er so alles mit ihm anstellen konnte, weil er nicht beschnitten war und was man da alles Tolles machen kann, was bei mir jetzt nicht so geht. War ziemlich verletzend gewesen, aber es war von ihm einfach nicht so gemeint gewesen. Er wollte einfach nur, ich weiß nicht, er hat einfach nur auch so über den Unterschied berichtet, den er so festgestellt hat. Ja, und das andere, der andere große Unterschied ist natürlich dann die Empfindsamkeit. Also während er bei mir schon einige Arbeit leisten musste, war es bei ihm ganz anders. Er hat wirklich jede Berührung gespürt und weil ich ja auch keine Erfahrung hatte, wie man jetzt mit einem intakten Penis umgeht, habe ich natürlich erstmal angefangen, mit der Hand über die Eichel zu reiben.
Alter Vater,
ey. Gemerkt, dass es ihm nicht so gefällt, ja. Ja, und dass er wirklich auch an der Vorhaut sensibel ist. Dass er an Stellen sensibel ist, die bei mir gar nicht mehr existieren.
Hast du. Na, das war dein erster Freund.
Genau.
Bist du mit den weiteren Freunden entspannter geworden oder war es jedes Mal so ein eigentlich eine umgekehrte Berührungsangst?
Ich hatte immer bei jedem Freund auch eine gewisse Angst, dass sie irgendwann herausfinden, dass ich beschnitten bin. Also das, die Angst war schon da, war aber nicht mehr so stark wie am Anfang. Bei meinem zweiten Freund war es schon ein bisschen stärker, weil als mein erster Freund sich von mir getrennt hat, hat er mir dann hinterher noch gesagt, dass er einen beschnittenen Penis ja relativ langweilig findet.
Und, na toll.
War erstmal keine gute Vorbereitung auf den zweiten Freund. Also da war es dann noch ein bisschen. Da würde ich das noch vielleicht als Problem ansehen. Aber danach hatte ich zwar noch eine gewisse Angst, aber es war kein großes Problem mehr für mich. Es war eher ich war eher gespannt darauf, wie sie denn drauf reagieren würden.
Aber entspannt bist du, was dieses ganze Thema angeht, noch nicht, ne?
Ich habe jetzt einen festen Freund und weiß, dass er damit gut umgehen kann, dass er jetzt keine Probleme damit hat. Und von daher bin ich schon, was das betrifft, relativ entspannt. Ich muss mir keine Sorgen machen, dass sich irgendwas ändert. Ich meine, die Situation, in der ich jetzt lebe, die wird erstmal so bleiben. Und ich muss mir erstmal keine Gedanken machen, dass er mich jetzt doch irgendwie ablehnen würde oder so. Von daher ist im Moment ganz entspannt. Also Was? Zumindest, ja, nee, zumindest vor der Beschneidungsdebatte war es ziemlich entspannt, weil ich dann einfach nicht mehr drüber nachdenken musste. Das hat für mich keine Rolle gespielt. Gut, die Desensibilisierung war natürlich ein Problem, aber auch damit konnte man umgehen. Ich meine, Orgasmus hat zwar jetzt nicht jedes Mal geklappt, aber ja, es war noch in Ordnung. Mit der Beschneidungsdebatte musste ich mich eben wieder damit beschäftigen und kamen die Probleme von früher wieder hoch und dann ja, war meine Verfassung dann nicht mehr so entspannt. Die Beziehung zwar noch, aber so das Verhältnis zu meinem eigenen Körper, da kamen die Probleme wieder so zum Vorschein.
Was nochmal gefragt, und zwar jetzt dann für heute oder für aktuell, was ist denn das Problem? Abgesehen jetzt davon, dass dir eine erogene Zone fehlt, also dass du ja nicht so leicht zu stimulieren bist.
Ja, man hat eben die psychischen Auswirkungen bis hin zur Traumatisierung, Probleme mit Selbstbewusstsein jetzt in meinem Fall. Das hat ja Auswirkungen aufs ganze Leben. Es ist nicht nur so, dass es so Phasen sind, in denen man mal weniger Selbstvertrauen hat, sondern es hat wirklich größere Auswirkungen. Zum Beispiel in meiner Schulzeit, als ich auf dem Gymnasium war, waren die Probleme so groß, dass ich ziemlich viele Fehlzeiten hatte, mit dem Stoff nicht mehr mitkam, auch zum Psychologen gehen musste. Und irgendwann war es einfach nicht mehr möglich für mich, auf dieser Schule zu bleiben. Einfach wegen den Fehlzeiten, die ich da hatte, wegen dem ganzen Stress, den ich hatte, bekam ich Kopfschmerzen. Und ja, musste dann irgendwann die Schule wechseln nach knapp 2 Jahren oder 2,5 Jahren, nachdem ich noch einmal sitzen geblieben bin, kam dann auf die Hauptschule. Das hat halt auch meinen Lebenslauf schon nachhaltig verändert.
Oh ja.
Da war es zwar ganz entspannt, war keine reine Jungenschule mehr gewesen. Das war schon mal entspannt. Das wusste keiner, dass ich beschnitten bin, was ziemlich... es war keine Belastung mehr. Die einzige Belastung, die ich hatte, war, dass es jemand herausfinden konnte. Irgendwie, wenn man mal duschen war bei einer Klassenfahrt oder so.
Das heißt,
war das relativ entspannt, ja.
Du hast selbst dann noch angenommen, dass das ein Problem sei für andere. War es denn jemals eins? Bist du jemals gehänselt worden? Also abgesehen von deinem Freund, als er dich verlassen hat, nachgetreten hat?
Nein. Wurde ich nie. Also es hat auch fast nie jemand rausgefunden.
Ach so.
Im Sport. Einmal hat jemand herausgefunden im Sportunterricht. Ihm ist aufgefallen, dass ich mich so eigenartig verhalte und er dachte einfach, es ist mir peinlich, mich vor anderen auszuziehen. Mhm. Deswegen ist er noch bis zum Ende bei mir geblieben, hat mir Mut zugesprochen, gesagt, na komm, ist doch nicht so schlimm. Macht doch jeder hier. Dann habe ich mich eben ausgezogen, hat er gesehen, dass ich beschnitten bin und er hat dann auch nichts mehr gesagt. Wir haben beide nichts mehr gesagt und sind einfach so zum Schwimmunterricht gegangen. Mhm. Das war einer der wenigen Fälle, wo es überhaupt jemand herausgefunden hatte, dass ich beschnitten war. Ja, im Endeffekt habe ich mir die Probleme selbst gemacht. Ich habe mir
das machen wir ja alle.
Also, vorgestellt oder ich hatte einfach das Gefühl gehabt, kein richtiger Junge zu sein und minderwertig zu sein, dass die anderen mich nicht akzeptieren. Tatsächlich kam es dazu, aber gar nicht. Es war einfach nur die Vorstellung, dass man mich nicht als vollwertigen Mensch anerkennen würde. So würde ich es jetzt bezeichnen.
Bist du dann irgendwann mal, hast du irgendwann mal angefangen, eine Therapie zu machen oder sowas? Oder hast du dich mit deinem Problem allein gelassen?
Ja, ich habe im Gymnasium, als ich da dort war, hatte ich ja diese Therapie beim Psychologen gehabt, aber ich habe ihm von den Problemen von meiner Beschneidung nicht erzählt. Es ging einfach nur darum, wegen den Kopfschmerzen, ob das vielleicht psychologische Ursachen hätte und dass der Stress einfach der Auslöser ist. Aber da wurde eher angenommen, dass es so der Leistungsdruck ist. Mhm. Das war die einzige psychologische Behandlung, die ich hatte. Und ja, nach dem Beschneidungsurteil versuche ich jetzt hauptsächlich selbst damit irgendwie umzugehen.
Warum?
Ich habe überlegt, auch nach der Beschneidungsdebatte erst zum Psychologen zu gehen. Aber es ist einfach so, dass die Probleme, die man hat, die hat man manchmal sehr stark sehr konzentriert und dann kommt wieder eine Zeit, wo man keine Probleme hat. Und es geht immer so auf und ab. Und wenn man einmal denkt, man geht zum Psychologen und macht jetzt einen Termin, dann geht es ein paar Tage wird's später wieder besser. Und dann denkt man, nee, warum eigentlich? Man braucht doch keinen Termin. Es geht, ist doch alles in Ordnung, läuft doch alles. Und da hat es sowieso, ich glaube, eine Wartezeit von mehreren Monaten hat man mittlerweile. Da weiß ich nicht, in welchem Zustand ich dann bin. Ja.
Also ich werde find's doch halt mal, gehst doch halt einfach mal rausfinden. Schlimmer kann es ja nicht werden.
Ja, also ich habe jetzt nach dieser Beschneidungsdebatte und als die Probleme wieder schlimmer wurden, habe ich versucht, selbst besser damit umzugehen. Einfach indem ich angefangen habe, mit Kollegen und mit Freunden darüber zu sprechen. Und es wurde schon besser. Mhm. Früher war es einfach nicht möglich, für mich darüber zu sprechen. Ich habe mal einen Anlauf genommen und habe versucht, mit jemandem darüber zu sprechen, aber dann hat man eben gehört, ja, ist doch nicht schlimm, es sind doch so viele beschnitten und du musst doch keine Probleme haben und du hast doch auch Vorteile. Und
du kommst ja auch, mit dem Thema kommst du ja auch aus der Kalten, wenn du sagst, hier übrigens, lass mal drüber reden, dass ich beschnitten bin, sagt halt jeder, Moment, ja. Warum willst du jetzt mit mir über deinen Schwanz reden? Aber wenn es sowieso in den Medien ist, ist es natürlich ein ganz angenehmer Katalysator, dass du sagen kannst, so, ich rede da übrigens drüber, weil ich selbst beschnitten bin. Das ist sehr praktisch.
Ich hatte da ziemlich gute Gespräche gehabt mit Kollegen erstmal, die ja auch ziemlich interessiert waren, weil sie hatten zwar gehört, ja, da gibt es jetzt so ein Gesetz, was es Eltern erlaubt, dass sie ihre Kinder beschneiden lassen, aber es war eben, sie wussten nicht wirklich, was in dem Gesetz drin steht und auch nicht, was Beschneidung überhaupt bedeutet. Also Beschneidung wird immer, habe ich das Gefühl, so gesehen, als wäre das einfach nur, ja, man macht halt einen kleinen Schnitt und dann ist alles gut, es verheilt ja wieder und es hinterlässt keine Probleme. Aber was es überhaupt mit einem Kind anstellt, sowas, oder anstellen kann, ich weiß jetzt nicht, wie viele Jungen wirklich so Probleme haben.
Psychische Wollte ich dich gerade fragen, ob du da irgendwie Zahlen kennst? Oder Denkst du, dass es eher zu Problemen führt oder dass die meisten besser damit klarkommen als du?
Beides. Ich denke, dass es viel mehr Probleme gibt, als man eigentlich annimmt. Mhm. Ich meine, wenn man einem Jungen was vom Penis wegschneidet, das geht nicht so einfach spurlos an ihm vorbei. Also es hat schon Auswirkungen, psychische Auswirkungen. Es kommt halt drauf an, wie man damit umgeht. Wenn man gutes Selbstbewusstsein hat, kann man besser damit umgehen, als ich zum Beispiel, der schon als Kind kein ausgeprägtes Selbstbewusstsein hatte. Aber ich weiß es nicht. Also es ist wirklich ein traumatisierendes Erlebnis, wenn man so nach der Operation feststellt, was haben die mir da weggeschnitten. Ich kann wirklich nur vermuten, also wie die meisten Männer damit umgehen. Ich kenne viele Betroffene, die auch ähnliche Probleme haben. Das sind nicht wenige, das sind Dutzende. Aber es ist wirklich schwer, sich vorzustellen, wie viele Männer jetzt welche Arten von Problemen haben. Vor allem, weil die Männer, die damit Probleme haben, auch kaum darüber reden. Es ist, man wird einfach nicht, oder wurde lange Zeit nicht richtig wahrgenommen.
Ja, weil, wie auch, ne?
Ja.
Also es ist halt für also du rennst ja halt nicht rum und erzählst, dass du beschnitten bist. Also ich renne halt auch nicht rum und erzähle, wie mein Schwanz aussieht.
Genau.
Also das ist halt, macht man halt nicht. Und dadurch verschwindet das Thema natürlich komplett aus der Öffentlichkeit.
Genau. Und die Öffentlichkeit geht dann davon aus, dass es diese Probleme gar nicht gibt.
Richtig.
Dass es einfach nur eine Kleinigkeit ist. Und ja, das ist dann ein Teufelskreis. Mhm.
Diese Beschneidungsdebatte, also ausgelöst wurde das damals durch, ich glaube, so ein Urteil, Amtsgericht?
Das war das Kölner Landgericht.
Kölner Landgericht, das gesagt hat, Beschneidung ist Körperverletzung und hat zu unterbleiben, weil Körperverletzung ist ein Straftatbestand.
Mhm. Genau, es ging um einen muslimischen Jungen, der aus religiösen Gründen beschnitten wurde und da gab es Komplikationen.
Ein Arzt hat irgendwie geklagt oder ist verklagt worden.
Ja.
Erzähl du mal, du hast es wahrscheinlich irgendwie präsenter als ich.
Ja, und es wurde eben festgestellt, dass eine Beschneidung eine Körperverletzung ist, aber so die genauen juristischen Details kenne ich da auch nicht. Also es wurde, ich weiß auch nicht genau, ob jetzt der Arzt genau angeklagt wurde, aber es gab jedenfalls einen Arzt, der beschuldigt war. Die Eltern und eben der Junge, der betroffen war, aber die genaue Konstellation, die kriege ich jetzt auch nicht mehr zusammen. Jedenfalls hat das Gericht entschieden, ja klar, Beschneidung ist eine Körperverletzung und hat zu unterbleiben. Und dann ging eben die Debatte los, ob man denn ja sowas aus religiösen Gründen machen dürfte oder nicht.
Genau, dann sind die religiösen Interessenvertreter auf die Barrikaden gegangen und haben ein neues Drittes Reich heraufbeschworen. Da habe ich mich sehr drüber geärgert, weil nur weil man möglicherweise irgendwie eine meinetwegen auch jahrhundertealte religiöse Tradition in einem modernen säkularen Staat unterbindet, heißt das noch lange nicht, dass man hier wieder anfängt, Menschen anzuzünden. Ja. Und die, ich sag mal, die Religionshasser haben das natürlich benutzt, um endlich mal gegen die Religionen stänkern zu können, die ihnen auf den Keks gehen, ohne die Religion unmittelbar anzugreifen. Also im Grunde ein Deckmäntelchen für den Rassismus, der in den Menschen gesteckt hat. Ja. Rausgekommen also ist dabei.
Es gab sicher diese beiden Extremen, aber ich glaube, das waren auch eher
Randerscheinungen,
die aber eher am lautesten waren.
Genau.
Und so die 90-95%, die dazwischen waren, die wurden da schon ziemlich übertönt.
Mhm.
Dadurch.
Was gab es denn für Argumente dazwischen, dafür und dagegen? Gibt es Argumente für die Beschneidung eigentlich?
Gute
Gründe?
Klar, man sagt einfach, dass die Hygiene besser ist oder dass es medizinische Vorteile hätte oder so.
Also,
aber ja, ich meine, das sind keine wirklichen Gründe für eine Beschneidung.
Mein Schwanz ist der sauberste Teil meines Körpers. Also da muss ich nicht beschnitten sein für.
Mhm.
Ja.
Ansonsten diese medizinischen Vorteile, die man gerne erwähnt, so Sachen wie 60% weniger Anfälligkeit für HIV oder so, die basieren auch auf einzelnen Studien, die ziemlich fragwürdig sind, die in Hochrisikogebieten in Afrika durchgeführt wurden und auch bei denen man schon als Laie schon sehen kann, dass die ziemlich eigenartig durchgeführt wurden. Beispielsweise, dass die Männer, die beschnitten wurden, über AIDS aufgeklärt wurden und die nicht beschnitten wurden, die wurden eben nicht aufgeklärt. Da gibt es eben so ein paar Unregelmäßigkeiten.
Ja.
Ja, und es gab auch parallel dazu Studien, die das nicht bestätigen können. Es gibt dann wieder Studien, die Studie mit den 60% war, glaube ich, so durchgeführt, dass man einen Teil der Männer beschneidet, einen Teil der Männer nicht beschneidet, das Ganze in einem HIV-Risikogebiet und dann am Ende nach 2 Jahren
Man guckt, wer es überlebt hat.
So ungefähr, ja. Die 2 Jahre hat man auch nicht eingehalten, die wurden ein paar Monate früher abgebrochen. Warum, weiß ich nicht, ob es überhaupt einen Grund dafür gab oder ob man einfach mal gesagt hat, wir hören jetzt mal auf damit. Da kommen diese 60% her und ich glaube, es steht in der Studie auch bis zu 60%. Es könnten auch weniger sein und andere Studien
kamen. Keine validen Zahlen.
Andere Studien konnten da keinen Unterschied feststellen. Und es gibt Studien, die beschnittene Männer mit nicht beschnittenen Männern vergleichen und die kommen zu dem Ergebnis, dass die Beschnittenen eher HIV haben als die intakten Männer.
Mhm.
Also gibt es wirklich Studien, da kann man sich aussuchen, welche man am liebsten hätte und am liebsten in den Zeitungsartikeln zitiert.
Aber irgendeinen guten Grund für Beschneidung muss es doch geben.
Fällt dir einer ein?
Vielleicht irgendwie tatsächlich, weiß ich nicht, irgendwelche Entzündungen oder sowas, die nicht weggehen oder so, dass man die vorhat, aber das sind dann halt so minimale Fälle oder so seltene Fälle, dass wir eigentlich nicht drüber reden müssten.
Ne? Ja, und ich wüsste nicht, dass überhaupt belastende Daten gibt, die eindeutig sagen, es gibt weniger, was auch immer, Infektionen, Peniskrebs oder sonst was.
Das heißt, wenn, dann ist die Beschneidung einfach nur das Ergebnis einer Behandlung, einer Krankheit. Dass man sagt, okay, wir kriegen die Krankheit, was auch immer da an der Vorhaut ist, nicht anders in den Griff, als dass wir die Vorhaut wegschneiden. Aber a priori zu sagen, wir beschneiden, damit eine bestimmte Krankheit nicht auftritt, ist unbelegbar, sagst du.
Genau. Und okay. Ich meine, es ist auch kein Schutz vor irgendeiner Krankheit.
Mhm.
Eventuell gibt es für irgendwelche Sachen weniger ein Risiko, das geringer ist, aber es könnte auch sein, dass das Risiko auch höher ist. zum Beispiel bei Peniskrebs, da gibt es auch wieder Studien beide Richtungen. Die einen sagen, das Risiko ist geringer, weil sich eben weniger Keime ansammeln. Die anderen sagen, das Risiko ist höher, weil sich der Peniskrebs an der Beschneidungsnaht bilden kann, die geschwächt ist durch die Beschneidung.
Mhm.
Bunter Haufen von Studien, aber wirklich keine konkreten Sachen, wo man sagen kann, so ist es. Und da bringt es jetzt wirklich nachgewiesen diese Vorteile.
Entsprechend empört müsstest du ja dann darüber sein, dass es dann ein Urteil von, wer hat das geurteilt, ich weiß es nicht mehr, gibt. Nein, ein Gesetz gibt, das Beschneidung aus religiösen Gründen gestattet.
Genau.
Was ja dann gleichbedeutend ist mit, naja, wenn es aus religiösen Gründen stattfindet, dann ist das kein Problem für die Jungs.
Obwohl,
dann kriegen die...
Das ist nicht ganz richtig. Das Gesetz sagt nicht aus religiösen Gründen.
Mhm.
Das sagt einfach nur, man darf seinen Sohn beschneiden lassen.
Ach so.
Ja. Wenn du sagst...
Das heißt, alles ist Körperverletzung außer Beschneidung.
So ungefähr, ja. Also das Gesetz sagt, man darf seinen Sohn ohne... wie ist der Ausdruck? Ich habe es hier, glaube ich, irgendwo hier. Man darf in eine medizinisch nicht erforderliche Beschneidung eines nicht einsichts- und nicht urteilsfähigen männlichen Kindes einwilligen. Das ist so die Ausdrucksweise. Also steht nichts von Religion da, es steht einfach nur, man darf seinen Sohn beschneiden lassen, wenn man das denn will. Man braucht auch keine Begründung dafür. Und dann gibt es noch einen zweiten Teil von dem Gesetz, der besagt, wenn der Junge jünger ist als 6 Monate, dann muss die Beschneidung auch nicht von einem Arzt durchgeführt werden.
Ah, das ist dann das Zugeständnis an die Religionsgemeinschaft.
Genau, das ist die sogenannte Mohel-Klausel, dass jüdische Beschneidungen erlaubt bleiben. Ohne jetzt explizit
Religion zu erwähnen darin. Ja, das ist schon clever.
Ja, das war ziemlich übel. Die Erfahrung zu machen, dass es möglich ist, in Deutschland so ein Gesetz durchzubringen. Ich kann es immer noch nicht richtig erfassen, wie es denn zu sowas kommen kann. Dass Hunderte von Bundestagsabgeordnete für so ein Gesetz stimmen, dass es erlaubt, dass man an Kindern ohne Grund einfach ein Körperteil wegschneidet und damit wirklich auch ihr Leben beeinflusst.
Zumindest sie der Gefahr aussetzt, dass ihr Leben in einer solchen Weise beeinflusst wird, wie deins beispielsweise.
Klar, aber man hat, wenn man beschnitten ist, hat man auch immer die sexuellen Nachteile, also Empfindungsverlust, die hat man auch immer dabei.
Hast du jemals Beschnittene kennengelernt, die gesagt haben, das ist kein Verlust, ich empfinde das als Gewinn? Weil ich jetzt hier der Starficker bin, weiß ich nicht.
Ja, genau so einen Typ habe ich einmal kennengelernt, der wirklich gesagt hat, ja, ist doch cool, es ist so hygienisch und ich finde das ganz toll, dass meine Eltern das gemacht haben.
Wie viele hast du kennengelernt, die von Problemen berichten?
Oh, viele. Also richtig kennengelernt, vielleicht ein Dutzend. Übers Internet stehe ich in Kontakt mit vielen anderen, mit Dutzenden. Ich habe bestimmt... mehr als 50 Berichte von Betroffenen gelesen, die über irgendwelche Probleme sprechen. Auch psychische, sexuelle, körperliche teilweise auch.
Körperliche? So eine
Beschneidung, ja klar, so eine Beschneidung funktioniert, läuft nicht immer einwandfrei ab. Es gibt auch Komplikationen teilweise, unschöne Ergebnisse, wenn man jetzt die Vorhaut abschneidet, hat man ja erstmal die lose Schafthaut da hängen. Die muss ja dann unter der Eichel festgenäht werden und wächst da fest. Es kann aber auch sein, dass die nicht vollständig festwächst oder schief festwächst oder auch teilweise an der Eichel festwächst. Dann bilden sich so Hautbrücken. Das heißt, die Schafthaut ist dann direkt mit einem Teil der Eichel verwachsen und nicht, wie es eigentlich sein sollte, unterhalb der Eichel verwachsen. Sowas kommt vor. Erektionsstörungen gibt es, solche andere kosmetischen Auswirkungen, dass einfach zu viel Haut abgeschnitten wird, sodass sich der Haaransatz den Schaft hochzieht, dass man also am Schaft Behaarung hat und viele andere Auswirkungen. Das sind, ja, je schlimmer die Auswirkungen, desto seltener kommen sie vor, würde ich sagen. Aber trotzdem gibt es auch sehr schlimme Auswirkungen. Zum Beispiel, dass auch die Narkose nicht ganz funktioniert. Ich meine, da gibt es immer das Risiko, dass es da Komplikationen gibt. Dass ein Teil von der Eichel abgeschnitten wird, kommt auch vor, dass sich da Entzündungen bilden. Ein Teil vom Penis regelrecht wegfault. Gut, das sind jetzt dramatische Auswirkungen, aber auch sowas kommt in einzelnen
Fällen. Na gut, wenn wir über die dramatische Auswirkung, hey, ich bin jetzt der große Starficker, reden, dann müssen wir halt auch über die dramatische Auswirkung am anderen Ende reden, oder?
Ja, und ab und zu kommt es auch zu Todesfällen. Je nachdem, wie die Beschneidung durchgeführt wird, wenn man die Beschneidung jetzt in einem sterilen Krankenhaus durchführt, kommt es zu weniger schweren Komplikationen, aber das ist nicht alles. Es gibt auch andere Arten, kulturelle, religiöse Beschneidungen, die nicht immer im Krankenhaus stattfinden, bei denen es dann zu schwereren Folgen kommen kann. Mhm. Also gerade, ich glaube, das war im letzten Jahr, ging es durch die Zeitung, dass in Afrika, wo auch Jungen beschnitten werden, ohne Betäubung, mit irgendeinem Messer, wird einfach die Haut nach vorne gezogen und abgeschnitten. Da kommt es häufig zu Infektionen und teilweise fault denen dann wirklich die Eichel weg oder der ganze Penis oder es sterben einige dabei. Es gab auch einige Dutzend Todesfälle da im letzten Jahr.
Gut, in Afrika können wir schlecht eingreifen, aber in der Bundesrepublik können wir das ja, weil letztlich ist es ja eine Demokratie, die wir haben. Das heißt, wenn uns Gesetze nicht passen, können wir daran arbeiten, dass sie geändert werden. Hast du mal versucht, mit, weiß ich, deinem Abgeordneten darüber zu reden oder sowas? Also ihn zu fragen, wie er auf die Idee kommt, dem zuzustimmen?
Nee, also ich war damals einfach noch nicht so weit, dass ich mich mit einem Abgeordneten darüber unterhalten könnte. Hm. Ich habe erstmal versucht, mir selbst zu helfen, dass ich erstmal damit klarkomme und bin ja jetzt in Vereinen organisiert und ist so jetzt damit beschäftigt, ja, solche Sachen zu machen.
Was macht ihr denn da? Also auf welche Weise beschäftigt ihr euch in Vereinen, damit da irgendwas dran zu ändern? Weil das Problem ist ja auch, dass Gesetze selten rückgängig gemacht werden in der Bundesrepublik.
Ja, also zum einen kann man über die Politik wahrscheinlich erstmal wenig erreichen. Es muss wahrscheinlich sich erstmal die Gesellschaft ändern, dass dann die Politik nachziehen kann. Es muss erstmal so weit kommen, dass man überhaupt das Ganze als ein schwerwiegendes Problem ansieht, dass die Beschneidung eben mehr ist als nur ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Also nicht wirklich, nicht so was Abstraktes, sondern wirklich was Konkretes, was Schaden anrichtet. Dass es flächenübergreifend bewusst ist, dass es ja wirklich was Schlimmes ist.
Gibt es irgendwelche Zahlen denn darüber, für wie viele Menschen das tatsächlich was Schlimmes ist? Weil es kann ja natürlich auch sein, dass ich mich jetzt gerade mit dem bedauerlichen Einzelfall unterhalte.
Soweit ich weiß, gibt es das in Deutschland nicht. Dass es da jetzt wirklich Untersuchungen gibt, wie viele Männer da jetzt diese und diese Probleme haben. Mhm. Man kann davon ausgehen, dass es schon viele sind. Es gibt in den USA gab es eine Umfrage, da wurde nach verschiedenen psychologischen Problemen gefragt, ob man denn Gefühl von Minderwertigkeit hat und solche Sachen. Da haben knapp 60% angegeben, dass sie damit Probleme haben. Und das in einem Land, in dem die Beschneidung was ganz Normales ist, in dem Jungen schon bei der Geburt routinemäßig beschnitten werden.
Warum machen die das? Wie begründen die das?
Es hat erstmal historische Ursachen. Mhm. Und zwar gab es da zum Beispiel einen Dr. Kellogg, den wir von den Frühstücksflocken kennen, der das Ganze empfohlen hat, um gegen Selbstbefriedigung vorzugehen.
Ach was?
Und zwar bei Jungen und bei Mädchen. Der hat dafür geworben, dass man das schon als Kind machen soll, auch am besten ohne Betäubung, damit es auch wirklich psychische Auswirkungen hat, dass die Kinder eine gestörte Sexualität entwickeln, muss man schon sagen. Ja. Und so hat sich das dann erstmal verbreitet. Und inzwischen wird das nicht mehr so begründet, was auch total Unsinn ist, sondern ja, es wird hygienisch und medizinisch begründet, indem gesagt wird, dass es einfach hygienischer ist, dass es angeblich diese und diese und diese Krankheit vorbeugt. Und ja, es ist einfach auch ein Teil der Kultur geworden. Es wird einfach so gemacht. Weil der Vater beschnitten wurde, wird es dann beim Sohn weiterhin gemacht.
Und es gibt für all diese Behauptungen keine Belege? Also, dass es irgendwelche Krankheiten verhindern hilft oder sowas?
Ja, die Studien gibt es, nur eben in verschiedenen Richtungen. Hm. Je nachdem. Ja. Wobei ich jetzt auch nicht unbedingt da mich gut auskenne. Ich habe ein paar Studien gelesen, aber einen richtigen Überblick habe ich da auch nicht. Aber es ist eben nichts, was überhaupt die Amputation von einem gesunden Körperteil rechtfertigt, weil das eventuell in so und so vielen Fällen mal helfen könnte, falls es das denn wirklich tut. Ja, und so wird es eben beibehalten. Das ist auch so eine Art Teufelskreis. Der Vater ist beschnitten und sagt sich, ja, es ist ja nicht schlimm teilweise, oder es ist auch, hat auch psychologische Ursachen, dass man sich selbst einredet, es darf nichts Schlimmes sein, was meine Eltern mir angetan haben. Also muss ich das auch für meinen Sohn tun. Ich will ja nur Gutes, also lasse ich ihn auch beschneiden.
Haben deine Eltern das irgendwann begriffen? Oder hast du denen das überhaupt erklärt, dass du ein Problem hast?
Ja, das habe ich ihnen letztes Jahr erklärt erst.
Was haben die gesagt?
Sie konnten sich das gar nicht vorstellen, dass ich damit Probleme hatte. Ich meine, sie wussten zwar, dass ich in der Schule Probleme hatte mit Stress und Kopfschmerzen und so, aber sie konnten das nicht darauf zurückführen. Die wussten gar nichts davon. Ich habe auch nur mit meiner Mutter darüber gesprochen. Mein Vater sagt, was ist eigentlich das Problem? Er kann sich das nicht vorstellen. Meine Mutter war da ein bisschen offener gewesen und wir haben ja ziemlich lange drüber gesprochen. Ja, ich meine, sie war auch ziemlich schockiert, dass ich so Probleme hatte. Ich meine, die wollten ja auch nur, dass es mir wieder besser geht. Genau. Ja. Sie haben gesehen, ja, Kind hat Schmerzen, der Arzt sagt, wir machen einen kleinen Schnitt, dann ist wieder gut. Also machen wir das. Und ich meine, ich weiß nicht, wie schwer oder einfach es damals war, an Informationen zu kommen. Jetzt gucken wir einfach im Internet und sehen eventuell Berichte von Betroffenen oder auch irgendwelche Artikel, medizinische Informationen oder so, das gab es früher nicht. Meine Mutter hatte zwar so ein Lexikon, medizinisches Lexikon, dann stand halt drin, ja, Beschneidung, da wird halt ein Teil von der Vorhaut abgeschnitten und so, aber das waren ein paar Sätze. Und woher sollte sie die Information nehmen? Sie musste ja dem Arzt vertrauen, was er sagt.
Könntest du nicht dieses Gesetz nehmen und zum, weiß ich nicht, Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen und sagen, hier, so nicht?
Also, soweit ich weiß, muss das jemand machen, der davon selbst betroffen ist. Also wirklich unmittelbar von dem Gesetz. Das heißt, der beschnitten wurde, weil dieses Gesetz das erlaubt.
Ah.
Und das wurde ich nicht. Das kann natürlich eine Weile dauern, bis die Kinder, die jetzt beschnitten werden, alt genug sind, um dagegen vorzugehen. Und die das dann auch wirklich machen.
Und was machen wir bis dahin? Aufklären.
Aufklären, ja. Es gibt wirklich viele Sachen, was überhaupt nicht weit verbreitet ist, wie die Beschneidung funktioniert, auch zum Beispiel bei den Religionen. Ich weiß noch, bei uns im Religionsunterricht, da wurde gesagt, ja, bei den Juden und Muslimen, die beschneiden eben ihre Kinder, da wird ein Teil der Vorhaut abgeschnitten und das mehr hat man darüber nicht gesagt. Das wurde einfach schon fast romantisiert. Das ist ja, das ist ja religiös und auch Jesus war beschnitten. Ja, die Realität sieht einfach ein bisschen anders aus, dass Beschneidungen teilweise auch ohne Betäubung durchgeführt werden. Mhm. Dass eben nicht nur ein kleiner Schnitt in die Vorhaut gemacht wird, sondern dass die Vorhaut komplett entfernt wird. Dass, ja, wie gesagt, die Kinder dadurch traumatisiert werden und für ihr Leben lang sexuelle Nachteile haben.
Dürfen wir das im Namen der Religion?
Tja, die Religionsfreiheit.
Also mich darf das niemand fragen, weil ich mit Religion nichts anzufangen weiß und grundsätzlich der Meinung bin, dass Religion sich aus dem Leben der Menschen rauszuhalten hat. Aber das ist halt an der Stelle auch nicht zielführend,
diese Haltung. Es wurde ja häufig begründet mit Religionsfreiheit, aber soweit ich das in Erfahrung bringen konnte, gilt die Religionsfreiheit nur für sich selbst. Man darf selbst seine Religion ausführen, wie man denn will, wenn man keine anderen Leute dadurch verletzt. Und nach meinem Verständnis zählen dazu auch die eigenen Kinder.
Ja, gerade die, also weil die können sich ja nicht wehren, die können ja nicht sagen, ich will das nicht.
Genau. Es gibt ja auch hier den Fall der 12 Stämme, da ist es ja auch eine ähnliche Sache.
Fall der 12 Stämme?
Ja, diese Sekte, die wo es darum ging, ob die Eltern ihre Kinder religiös erziehen dürfen, wenn das zum Beispiel gegen die Schulpflicht widerspricht, also ob sie ihre Kinder selbst unterrichten dürfen. Mhm. Und da sagt man ganz eindeutig, nein, dürfen sie nicht. Es gilt die Schulpflicht und das gilt auch da dann, wenn die Kinder in einer Sekte sind.
Warum haben wir uns dann gerade mit der Beschneidung so schwer getan? Also weil da hätten wir doch eigentlich auch sagen können, ja, Entschuldigung, hier werden keine Kinder verstümmelt.
Und was auch eine interessante Frage ist, warum die Beschneidung von Jungen nur? Und also was heißt nur?
Also Jungs dürfen beschnitten werden, Mädchen aber nicht.
Genau, es gab
warum eigentlich nicht?
Ein Jahr später ein Gesetz, was wirklich jeglichen Eingriff an den Genitalien von Mädchen verbietet, explizit, was auch richtig ist.
Ja, natürlich.
Bei Jungen ist es eben so, es ist ein weit verbreitetes religiöses Gebot im Judentum. Bei den Muslimen ist es, glaube ich, eher so eine Art
Tradition eher, ne?
Ich glaube, ja, Tradition und es ist auch, ich will jetzt nicht Reinheitsgebot sagen, aber es ist eben, es wird irgendwo als Hygienemaßnahme oder so empfohlen. Mhm. Aber bei den Juden ist es eben so, dass es religiös vorgeschrieben ist. Und ja, da Deutschland dann sowieso vorbelastet ist, was das Judentum betrifft, musste man dann eben dafür sorgen, dass das Juden ihre Religion in Deutschland ausführen können,
ist halt auch wenn das kein sauberer Kompromiss. Also damit ist keinem von beiden gedient. Es wäre mal interessant, wie viele. Also das wäre dann eigentlich wirklich die Frage, die man mal stellen müsste: Wie viele jüdische Männer haben denn ähnliche Probleme wie du und würden vielleicht sogar auch sagen: Naja, wäre vielleicht ganz gut, wenn diese Beschneidung nicht wäre. Religion hin, Religion her.
Mhm. Zum einen gibt es nicht viele jüdische oder nicht viele Männer, die wegen ihrer jüdischen Religion beschnitten sind. Ich meine, das Judentum in Deutschland ist nicht sehr groß. Genau, und deswegen gibt es auch nicht so viele Juden und auch nicht jeder Jude ist beschnitten. Es gibt auch Juden, die nicht beschnitten sind, die sich trotzdem als Juden bezeichnen. Mhm. Es gibt aber wirklich auch Juden, die beschnitten wurden und Probleme damit haben. Mhm. Da kenne ich mindestens zwei, die auch in unserem Verein oder in anderen Vereinen aktiv sind und darüber aufklären, was auch wirklich sehr wertvoll ist, weil man sonst, man hört vom Zentralrat der Juden sehr viel, dass Juden beschnitten sein müssen, dass es ein wichtiges Gebot ist und dass es auch überhaupt nicht schädlich ist und so Sachen. Aber da hat man eben wirklich auch jüdische Männer, die beschnitten wurden und sagen, doch, es ist ein Problem.
Mhm. Das ist ziemlich. Naja, und was der Zentralrat sagt, ist ja das eine. Also der Papst sagt den Katholiken auch total viel und die Katholiken halten sich nicht dran. Das sind halt immer nochmal zwei verschiedene Realitäten, die da aufeinandertreffen.
Ne? Es gibt im Judentum und auch bei den Muslimen Bewegungen, die auch ohne die Beschneidung auskommen. Beim Judentum, da gibt es die sogenannte Brit Shalom. Das ist eine Alternative zur Beschneidung, bei der nicht beschnitten wird. Das ist dann eher so eine Art Taufe, kann man sagen. Ein religiöses Ritual, bei dem das Kind eben nicht verletzt wird. Das kommt.
Ich würde den Religionen halt auch wünschen, dass sie modern genug würden, um solche Dinge nicht tun zu müssen, ehrlich gesagt.
Aber ich glaube, da kann man Religion an sich nicht ändern, sondern eher die Gläubigen an der Basis, wenn ich mir angucke. Ich habe mich mit jungen muslimischen Frauen unterhalten über die Beschneidung, die erstmal gesagt haben, ja, es ist doch ganz normal, der Junge freut sich darauf, er bekommt Geschenke und es ist auch, wird als großes Fest gefeiert. Der Junge bekommt viel Geld, Geschenke, wird dann zum Mann, erzählt man ihm. darauf freut er sich, aber er freut sich natürlich nicht darauf, dass ihm ein Teil vom Körper weggeschnitten wird. Und nachdem ich den beiden jungen Frauen erzählt habe, welche Probleme ich damit habe und auch andere Männer, dann hat man schon gemerkt, dass sie sich darüber Gedanken machen, ob das denn überhaupt noch gerechtfertigt ist, Jungen aus religiösen Gründen zu beschneiden.
Aber das ist auch kein Problem, das wir in 5 Jahren gelöst kriegen, oder? Das dauert länger.
Das wird wahrscheinlich länger dauern, ja. Aber man sieht schon mal, dass es wirklich Leute gibt, die darüber nachdenken und dass auch religiöse Eltern ihren Kindern auch nicht absichtlich schaden, sondern es eher tun, weil es einfach so Tradition ist, ohne jetzt groß drüber nachzudenken. Es wird einfach gemacht. Ähnlich ist es ja auch zum Beispiel in Deutschland bei Taufen, dass Eltern, die eigentlich gar nicht religiös sind, ihre Kinder trotzdem taufen lassen. So ähnlich wird das da auch sein. Man will ja eigentlich nur was Gutes für das Kind tun.
Ja, und irgendwie dabei sein, ne? Der Grund, aus dem ich konfirmiert bin, beispielsweise.
Ja, und es gibt auch ein schönes Fest mit vielen Geschenken.
Genau. Ja, meine erste Stereoanlage war das.
Ja. Und ich weiß nicht, ob das jetzt bei allen Muslimen ist, bei Türken zumindest ist es eins der größten Feste im Leben eines Mannes. Da gibt es die Beschneidung, die Hochzeit und ich weiß nicht, ob es da sonst noch was gibt.
Das ist so, dass dagegen anzuargumentieren ist ja fast schon unmöglich.
Ja, wenn also man
das größte Fest im Leben, das bist du da die Tradition geändert hast, bist du da ein Bewusstsein dafür geschaffen hast, dass es auch anders geht. Also ja. dass man dieses Fest trotzdem feiern kann, das ist ja eigentlich der Witz. Man kann ja trotzdem feiern, man muss halt nur nichts abschneiden, wie genau, du schon sagtest. Bis man aber so weit ist, das durchgesetzt zu haben, oh Gott.
Ja, wenn man.
Das dauert Generationen.
Ja, man merkt schon, dass die Leute drüber nachdenken, wenn sie erfahren überhaupt, dass es Nachteile hat, eine Beschneidung.
Ja, ich zum Beispiel. Also es ist das erste Mal, dass ich überhaupt da ernsthaft drüber nachdenke, weil was habe ich damit zu tun? Mir sind die Religionen Schnurz. Ich bin selber nicht beschnitten. Ich wüsste in meinem Freundeskreis ist niemand, der Probleme hat, weil er beschnitten wäre. Zumindest hat mir bisher noch niemand davon erzählt.
Ja, man hört viel von Männern, die damit keine Probleme haben oder zumindest keine Probleme merken. Die Desensibilisierung, die ist natürlich da. Es kommt halt darauf an, ob man das einmal als Nachteil empfindet und wie man auch damit umgeht. Wenn man jetzt so den Gerüchten glaubt und sagt, ja, man kann dann länger und so, dann kann es natürlich auch sein, dass sich ein beschnittener Mann, der auch den Unterschied nicht kennt, wenn er als Kind beschnitten wurde, dass er dann sagt, ja, er findet es gut, weil es einfach so erzählt wird, so eine Art Placebo-Effekt vielleicht.
Naja, da sind wir dann ja wieder im Grunde am Anfang unseres Gesprächs. Du guckst dir halt deine Pornofilme an, siehst, wie vermeintlich die Typen da stundenlang rammeln können und den Frauen macht das ja auch noch Spaß, sonst würden sie ja nicht so rumjaulen. Und stellst fest, du bist einer von denen. Das heißt, es bestätigt dir ja auch deine eigene Existenz, die du möglicherweise ohne das als sehr unangenehm empfinden würdest.
Ja, da bin ich noch ganz drauf gekommen, ja. Aber wo du sagst, dass den Frauen das gefällt, gibt auch die andere Seite. Frauen, die beschnittene Männer als Partner haben, die sagen, die merken da schon einen Unterschied, weil eben dieser Kleideffekt der Vorhaut nicht mehr da ist und dass es dann für die Frau auch unangenehm sein kann. Da gibt es auch einige Frauen, die darüber berichten.
Ich glaube, das Sinnvollste wäre, da mal saubere Zahlen drüber vorzulegen, über diesen ganzen Komplex, weil die Zahlen scheint es ja nicht zu geben, sondern sehr viele Gerüchte und ja, im Grunde sehr viele Gerüchte, die dann von entsprechenden Interessenvertretern gestreut werden.
Ne? Ja, das stimmt, ja. Es gibt auch andere Informationen, Bücher, Artikel, der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte ist da zum Beispiel gut dabei aufzuklären. Aber das dauert eben lange, weil wenn man sich jetzt nicht für das Thema explizit interessiert, dann kommt man auch kaum in die Situation, das zu lesen.
Nein, überhaupt also gerade in solchen medizinischen Bereichen Aufklärung zu leisten, ist ein wahnsinnig dickes Brett, was man da bohren muss. Guck dir einfach an, wie das mit Impfungen ist. Es gibt immer noch Leute, die glauben, dass man davon Autist wird. Also
ja. Oder ja, ähnliche andere
das
Themen. Ja, und wenn dann natürlich noch so große Zahlen hochgehalten werden, 60% weniger AIDS und man kann ja länger und dann tue das ein anderes noch bei.
Ja, und Journalisten fragen ja dann auch ungern, woher diese Zahlen eigentlich kommen, weil dann müssten sie halt auch nochmal...
Ja, und dass es auch andere Zahlen gibt, die genau das Gegenteil behaupten.
Ja. Was ist denn das für ein Verein, dem du dich da organisiert hast? Oder in dem ihr euch organisiert?
Wir haben, das war kurz nach dem Beschneidungsurteil, nein, ich fang anders an. Es gab schon immer Leute, die sich auch gegen die Beschneidung eingesetzt haben. Nur waren die häufig ziemlich zerstreut. Es gibt ein Forum, das Beschneidungsforum, in dem viele Leute organisiert sind, die damit ein Problem haben und das auch schon seit Jahren Aufklärung leisten und darüber berichten wollen. Aber erst nach dem Beschneidungsurteil kam es dann richtig dazu, dass sich die Leute dann auch stärker vernetzt haben. Also ist zumindest mein Eindruck, den ich hatte. Es haben viele Leute, auch die nicht betroffen sind, sind dann dazu gestoßen, um einfach, weil sie gesagt haben, das kann doch nicht wahr sein, dass sowas in Deutschland möglich ist. Und so kam es dann dazu, dass wir nach dem Beschneidungsurteil vor ungefähr einem Jahr dann zusammengetan haben, einen Verein gegründet haben, der sich Intaktiv nennt. Also setzt sich zusammen aus Intakt und Aktiv, der sich eben dafür einsetzt, unter anderem um Aufklärung zu leisten auf dem Gebiet. Und zwar nicht nur, was die Beschneidung von Jungen betrifft, sondern generell Beschneidung von Kindern als Ziel hat. Mhm. Weil man nicht sagen kann, man ist gegen die Beschneidung von Jungen und ignoriert alles andere oder auch umgekehrt.
Ja, dass es ausdrücklich verboten ist, Mädchen zu beschneiden, ja. Das höre ich gerade zum ersten Mal. Ich bin da auch wirklich sehr irritiert darüber, ja, dass da ein Geschlechtsunterschied gemacht wird. Mädchen darf man nicht beschneiden, Jungs darf man beschneiden. Also das ist wirklich bemerkenswert.
Ja, nur kurz am Rande, also, man hört ja immer, was auch richtig ist, dass die weibliche Beschneidung so schlimm ist. Was man, und deswegen, das ist einfach in der Gesellschaft, ist ein Bewusstsein dafür da mittlerweile. Ja. Das hat auch viel Zeit gedauert. Aber dieses Bewusstsein existiert jetzt. Bei Jungen ist es eben nicht so weit. Deswegen gibt es häufig Stimmen, die sagen, ja, weibliche Beschneidung, oder da wird es gar nicht Beschneidung genannt, sondern generell Genitalverstümmelung.
Richtig. Es ist richtig, es hat noch nie jemand Beschneidung gesagt, ja.
Ja, im Endeffekt ist doch die männliche Beschneidung auch was Schlimmes und da sollte man jetzt auch nicht sagen, es gibt aber hier die weibliche Beschneidung oder die einzelne Form. Ist ja nicht nur eine Form, die es gibt eine ganze Reihe von Beschneidungsarten. Man kann nicht sagen, das ist generell schlimmer. Es gibt extrem schlimme Formen der weiblichen Beschneidung. Genauso gut ist es bei der männlichen Beschneidung auch. Da gibt es nicht nur die Form, dass man die Vorhaut entfernt, da gibt es auch noch viel brutalere Sachen. Mhm. Beispielsweise, dass man die gesamte Haut vom Penis abzieht oder die Unterseite aufstitzt. Solche Sachen gibt es auch, sind glücklicherweise nicht sehr weit verbreitet. Gibt es aber auch, und ich bin der Meinung, man sollte es einfach als Ganzes sehen. Man hat einfach nicht ohne Grund an Kindergenitalien rumzuschneiden oder irgendwas zu machen, egal ob es jetzt Jungen sind oder Mädchen oder auch intersexuelle Kinder, was nochmal ein ganz eigenes Thema ist. Ja, zurück zum Verein. Das ist der Grund, warum wir gesagt haben, wir setzen uns einfach dafür ein, dass solche Eingriffe nicht mehr durchgeführt werden müssen. Es sei denn, es ist wirklich absolut medizinisch notwendig, was in den allerseltensten Fällen wirklich der Fall ist. Mhm. Und so haben sich eben viele Leute zusammengefunden, teilweise aus dem Beschneidungsforum, es gab auch andere Mailinglisten und haben dann den Verein Intaktiv gegründet. Und ja, die Gründung war dann auch jetzt vor einigen Monaten abgeschlossen. Und jetzt fangen wir an, vor allem Aufklärungsarbeit zu leisten.
Versucht ihr auch Lobbying zu betreiben oder ist euch das zu viel?
Das wird sicher noch kommen, ist aber im Moment noch nicht so weit fortgeschritten. Es gibt noch einen anderen Verein, der sich da schon viel länger einsetzt. Das ist der Verein Mogis. Der hat sich ursprünglich aus anderen Gründen gegründet.
Waren das nicht Kindesmissbrauchs?
Genau. Ja. Mogis bedeutet eigentlich Missbrauchsopfer gegen Internetsperren, meine
ja,
ich.
Ja, genau.
Genau, das war die Zeit von Zensursula und solche Sachen. Und Ja, und da gibt es jetzt mittlerweile einen Facharbeitskreis Beschneidungsbetroffener, der sich ja eigentlich auch für solche Sachen einsetzt. Und die sind schon ein bisschen länger dabei, haben auch schon ein paar Erfolge vorzuweisen. Also zum Beispiel gab es letztes Jahr, an dem Tag, an dem das Beschneidungsgesetz veröffentlicht wurde, eine große Pressekonferenz, die auch gut in den Nachrichten war. Und auch jetzt am 6. und 7. Mai zum Jahrestag des Kölner Urteils wird es auch wieder Veranstaltungen in Köln geben. Einmal ein wissenschaftliches Symposium, wo wirklich viele bekannte Experten, die sich mit dem Thema beschäftigen, zu Wort kommen. Mhm. Das ist ein Tag. Und danach gibt es am 7. Mai, einen Tag später, auch eine Kundgebung, Demonstration in Köln, wo auch knapp 20 Vereine, nicht nur aus Deutschland, sondern auch international dabei sein werden. Das ist auch zum größten Teil auf MOGIS, würde ich sagen, zurückzuführen, dass die das ermöglicht haben, dass es wirklich jetzt auch in Deutschland solche Veranstaltungen gibt, die dann auch in die Nachrichten kommen und so auch zu Leuten transportiert werden, die sich mit dem Thema jetzt nicht explizit beschäftigen.
Haben wir noch irgendwas vergessen?
Es gibt noch einen Punkt, der mir ziemlich wichtig ist, und zwar ein, ich will es mal sagen, Vorurteil über die Beschneidung, und zwar das Thema Phimose.
Phimose, ja. Hm? Vorhautverengung, für alle, die nicht wissen, was das ist. Das hat man manchmal als Kind. Woher kommt das eigentlich?
Es ist erstmal normal. Es hat jeder Junge. Daher kommt das.
Ah ja, guter Grund.
Zunächst ist jeder Junge erstmal, wird mit einer Vorhautverengung oder mit einer Phimose geboren. Das ist eine ganz natürliche Sache. Die Eichel ist noch mit der Vorhaut wirklich verwachsen. Und das wird... das ist erstmal nichts Schlimmes, das ist ein ganz natürlicher Zustand, aber das ist eben ein Grund, warum manchmal beschnitten wird. Mhm. Normalerweise löst sich das im Alter von 3 Jahren oder 6 Jahren oder auch später. Es kann bis in die Pubertät gehen. Nun, manche Ärzte sind eben der Meinung, wenn sich das bis, sagen wir mal, 6 Jahre nicht gelöst hat, dann muss man die Vorhaut abschneiden. Mhm. Und das ist wirklich ein Grund, warum viele Jungen beschnitten werden, obwohl es überhaupt nicht notwendig ist. Und es wird ja auch in der Gesellschaft schon fast gleichgesetzt, Phimose und Beschneidung. Wenn man die Leute fragt, was macht man bei einer Phimose, bekommt man als Antwort, man macht eine Beschneidung. Mhm. Dabei ist es wirklich in den seltensten Fällen überhaupt notwendig.
Also, was wie gesagt, macht man stattdessen?
Das ist erstmal ein normaler Abwarten. Zustand, der sich löst. Und wenn sich das mit der Zeit nicht löst, wartet man ab. Und wenn es keine Probleme gibt, kann man das auch einfach so zunächst mal lassen. Gut, irgendwann, wenn der Junge sexuell aktiv wird, fangen Probleme an oder auch andere Probleme, zum Beispiel wenn es Entzündungen gibt, wie bei mir, dann muss man das behandeln. Aber eine Behandlung bedeutet dann auch noch lange nicht, dass man das entsprechende Körperteil einfach abschneidet. Es gibt zunächst Salbentherapien zum Beispiel, mit denen die Vorhaut geweitet werden kann. Die sind ziemlich erfolgreich, wenn sie richtig eingesetzt werden, aber man erlebt es eben häufig, dass die Therapie da nicht lang genug durchgeführt wird und dass es dann eben selten zum Erfolg kommt. Aber ansonsten, normalerweise sind die Erfolgsaussichten schon ziemlich groß und selbst wenn das fehlschlägt, gibt es immer noch andere Möglichkeiten, das zu korrigieren. Es gibt die Möglichkeit, vorhauterhaltend zu operieren. Mhm. Das bedeutet, man schneidet die Vorhaut ein, wird geweitet und dann wieder vernäht und hat halt eben so die Möglichkeit, die Vorhaut zu erhalten. Und was man dann eben als letzten Schritt noch machen kann, ist dann eben die Beschneidung, wenn es wirklich keine andere Möglichkeit gibt, das Problem zu beheben. Dann kommt man eben eventuell nicht drumherum. Aber im Normalfall ist eben die Phimose kein Grund für eine Beschneidung, aber trotzdem wird die Beschneidung häufig in Deutschland aus diesem Grund durchgeführt. Die Beschneidungszahlen sind ziemlich hoch, gerade wegen solchen Sachen. Es gibt andere Länder, Dänemark beispielsweise, da ist die Beschneidungsrate bei unter 2%.
Wie hoch ist sie bei uns genau?
In Deutschland ist sie bei die letzten Zahlen, die ich habe, sind knapp bei 13% und zwar stark steigend. Von 2008 bis 2011 ist die Beschneidungsrate um 30% gestiegen. Im Moment werden ja knapp 13% der Jungen im Kindesalter beschnitten.
Aber sind denn da die Mediziner nicht hinreichend aufgeklärt? Also was passiert, wenn du mit Ärzten redest, wenn du denen davon erzählst? Also redest du mit Ärzten überhaupt darüber, wenn du jetzt einfach dir ein Grippemittel holst oder sowas?
Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Es gibt Eltern, die darüber berichten, dass sie bei einem Arzt gewesen waren, der gesagt hat, ja, wir müssen beschneiden. Dann waren sie beim nächsten, der hat gesagt, nein, wir warten einfach mal ab. Und dann behebt sich das wieder von selbst. Es kommt wohl sehr stark darauf an, zu welchem Arzt man geht. Ob das jetzt zum Beispiel ein Kinderarzt ist, die scheinen besser aufgeklärt zu sein, oder ob das ein Urologe ist, die scheinen eher der Ansicht zu sein, dass man eine Vorhaut besser abschneidet, anstatt sie zu heilen.
Also wären doch eigentlich die ersten Ansprechpartner für euch, also für euren Verein, wären doch dann die Ärzte eigentlich, oder?
Ja, oder zumindest was die Ausbildung der Ärzte betrifft. Ich glaube, die Ärzte.
Ja, gut, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich Hochschullehrer überhaupt nicht reinreden lassen. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass die sich denken, du, was willst du denn? Aber wenn du irgendwie zu einem Arzt gehst und sowieso beim Arzt bist, das kann man auch super viral organisieren letztlich. Ne? Mhm. Also alle, die beim Arzt sind, einfach mal aufgefordert werden, den Arzt auf Beschneidung anzusprechen, egal was für ein Arzt es ist.
Ja, aber ob sich
sagen, wussten Sie eigentlich?
Ob sich der Arzt da reinreden lässt?
Weiß ich nicht. Ich werde es mal ausprobieren. Ich werde mit meiner Ärztin mal über Beschneidung reden.
Ja.
Einfach mal sagen, hier, ich habe gerade eine Stunde mit einem gesprochen, der ist beschnitten, der sagt, das ist gar nicht so eine gute Idee. Wussten Sie das?
Ja.
Mal gucken, was sie antwortet. Ich muss sie ja nicht agitieren, sondern einfach nur mal den Gedanken in den Kopf pflanzen. Das reicht ja oft schon. Andreas, ich danke, dass du den Mut gefunden hast, drüber zu reden.
Danke dir, Holger.
Wer redet, ist nicht tot.